Jeder von uns gehört zu einer Familie. Jeder hat eine Mama und einen Papa und ich frage dich nicht, wie die Beziehung aussieht. Weil manches Mal ist das ja ganz schön schwierig, unsere Familiengeschichte. Und keiner wurde gefragt und keiner konnte es sich aussuchen, wen er zum Papa oder zur Mama hat. Wie ist das mit Familie Gottes? Wer gehört dazu? So ganz spontan. Was würdet ihr sagen? Bitte? Du gehörst dazu? Auf jeden Fall, also sehr selbstbewusst. Schön. Was bewirkt Familienzugehörigkeit? Okay, Jesus zeigt uns den Vater. Okay. Also, sehr theoretisch, okay. Jetzt wird's interessant und jetzt könnten wir vielleicht eine Diskussionsrunde machen, ne? Also Familienzugehörigkeit, nochmal einen Schritt zurück. Beziehung geschieht durch Geburt. Familie Gottes, Zugehörigkeit geschieht durch Geburt. Und ich glaube, ihr alle kennt diese alte Geschichte mit dem Mann, der bei Nacht zu Jesus kam. Und dann sagt Jesus zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Und das geht ja gar nicht biologisch, aber geistlich, aus Gott geboren. Und dieses aus Gott geboren setzt voraus, dass ich an Jesus glaube, dass ich mich auf Jesus einlasse. Aber Geburt reicht nicht aus. Familienleben gilt es zu gestalten. Und in diesem Sinne, glaube ich, als Kind der Familie Gottes lebe ich dem Willen Gottes gemäß. Ihr kennt alle das englische Königshaus. Und vor einigen Wochen, Monaten, da wurde einer, okay, Thomas macht so, im Sinne von, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie ich es ausdrücke, der wurde entfernt. Danke, das war eine gute Formulierung. Ja, also biologisch kannst du das nicht aufheben, aber seine Rechte, die wurden ihm weggenommen. Familie Gottes, Glaube an Jesus und Leben dem Willen Gottes gemäß. Und dann gibt es da Menschen eben aus allen Zeiten und aus allen Ecken und aus allen Nationen. Menschen wie zum Beispiel ein Abraham und eine Sarah, die vor rund 4000 Jahren gelebt haben. Oder eben ein Zacharias, eine Elisabeth und dann deren Sohn Johannes, der zum Täufer wurde. Und heute unzählig viele Menschen in Afrika, in Asien, in Amerika, Australien und eben hier in Europa. Familie Gottes. Also ziemlich besonders. Und ich sage jetzt nicht, ihr sollt euch umschauen, weil ich hoffe, ihr kennt euch alle. Aber jeder hat doch auch seine Geschichte. Und Familie Gottes ist nicht nur interessant, sondern manchmal auch ganz schön kompliziert. mit Spannung und Streit. Familie Gottes, wo kommt sie her? Wie ist sie entstanden? Wer eine Bibel dabei hat, der kann und darf gerne Matthäus Kapitel 1 aufschlagen. Also die allerersten Sätze im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Die allerersten Sätze, ihr könnt sie hier mitlesen und mir reicht schon das Überfliegen. So fängt das Neue Testament an. Eigentlich relativ langweilig, weil es ist ein Stammbaum. Es sind nur Namen von irgendwelchen Personen, die irgendwann mal gelebt haben. Und gleichzeitig geht es darum, dass dieser Jesus, der Christus, zu einer ganz bestimmten Familie gehört. Eben zum Volk der Juden. Jesus, ein Jude. Das ist Matthäus, das ist im Neuen Testament von Anfang an ganz arg wichtig zu betonen. Jeder soll wissen, wo dieser Jesus herkommt. Und im Blick auf die Juden zwei Namen von größter Wichtigkeit. Eben David, der große König, und Abraham, mit dem alles angefangen hat. Der Vater des Glaubens. Und dann erst so ab Vers 2 dieser Stammbaum, wer wen zeugte. Und wenn er das so überfliegt, dann werdet ihr entdecken, da gibt es tatsächlich vier Frauennamen. Passt überhaupt nicht zu einem jüdischen Stammbaum. Da haben eigentlich immer nur die Männer gezählt. Aber Matthäus weicht ab. Er erwähnt vier Frauen. Aber jetzt interessanterweise nicht die Sarah von Abraham. Vier Frauen. Man könnte auch sagen, Frauen mit eher zweifelhaftem Ruf, vor allen Dingen auch Frauen im Blick auf Israel gesehen, Ausländerinnen, ursprünglich gar nicht dazugehörend. Warum? Warum erwähnt Matthäus diese vier Frauen? Und ich behaupte einfach, es sind keine Randpersonen. Nein, weit mehr. Sie sind zentral von großer Wichtigkeit, weil Gott durch das Leben dieser vier Frauen seine Geschichte macht und schreibt. Ich möchte mit euch heute Tamar bedenken. Und mein Thema, Tamar, wenn Mut Gerechtigkeit bewirkt. Und falls du Tamar nicht kennen solltest, kein Problem, dann bist du ja heute Morgen hier richtig. Wie gesagt, sie gehört mit zum Stammbaum Jesu. Und jetzt möchte ich das so ein bisschen einordnen. Abraham, ich habe schon gesagt, mit dem fängt alles an. Und dann bekommt er seinen Sohn der Verheißung. Ja, da gab es noch einen anderen, aber es war klar, Isaak ist der Sohn der Verheißung. Und dieser Isaak heiratet, er bekommt Zwillinge und nur einer ist der Sohn der Verheißung. Eben Jakob mit dem Zunamen oder dem neuen Namen Israel. Und jetzt wird es kompliziert, weil eben dieser Jakob 12 Söhne hat von 4 Frauen. Also Patchwork Family ist nichts Neues. Das gab es schon vor knapp 4000 Jahren. Und die damit verbundenen Herausforderungen, Fragestellungen und Konflikte auch. Und jetzt eben die große Frage, wenn du 12 Söhne hast, welcher ist der Sohn der Verheißung? 1, 2, 3. Die disqualifizieren sich selbst durch ihr Verhalten. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose. Und dann gibt es da Sohn Nummer 11, Josef. Das war der Lieblingssohn. Also meine Schwestern sagen immer, ich wäre der Lieblingssohn meines Vaters. Aber der hat ja auch nur mich. Ist das Josef? Nein, es ist auch nicht Josef. Denn, soweit glaube ich, kennen wir die Geschichte, er wird von seinen anderen Brüdern in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Weg. Und dem Vater wird das Kleidungsstück von Josef präsentiert, aber vorher wurde es in Blut getaucht. Man hat da eben so ein Tier aus der Herde geschlachtet. Und der federführend war für diesen Betrug, für diese Hinterlist, für all das, das war Sohn Nummer 4, Juda. Was muss das für ein Mann gewesen sein, dieser Juda? Meine Antwort: Juda war alles andere als ein Heiliger. Soweit die Geschichte. Und jetzt kommt 1. Mose Kapitel 38. Und da wird uns berichtet, etwa um diese Zeit, also nachdem Josef verkauft war, verließ Juda seine Brüder und zog nach Adullam, wo er bei einem Mann namens Hira wohnte. Dort begegnete er einer kananitischen Frau, deren Vater Schua hieß, und heiratete sie. Seine Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, dem Juda den Namen Er gab. Sie wurde noch einmal schwanger und bekam wieder einen Sohn, den sie Onan nannte. Als sie noch einen weiteren Sohn bekam, nannte sie ihn Shelah. Zum Zeitpunkt von Shelahs Geburt wohnten sie in Kesib. Juda trennt sich. Er hat genug. Er trennt sich nicht nur von seinem Vaterhaus, er trennt sich auch von dem Gott seiner Väter. Und der Rettungsplan Gottes, der für Juda eine besondere Position vorsah, der droht zu scheitern. Juda sucht sich neue Freunde. Er braucht Freunde, er braucht ein Netzwerk, denn gerade hat er seine Familie verlassen. Er sieht eine Frau, die ihm wohl attraktiv erscheint, er nimmt sie, er heiratet sie, sie wird schwanger. Das ist alles, was wir über diese Frau erfahren. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt ruhig 1. Mose 38 auf und lasst den Finger drin. Wir werden dieses Kapitel miteinander durchgehen. Den Namen ihres Vaters, das erfahren wir. Aber wie sie heißt? 3 Söhne. Er, Onan, Shelah. Und dann kommt Vers 6. Und jetzt wird zum ersten Mal der Name Tamar erwähnt. Und so über den Daumen, es sind rund 20 Jahre ins Land verstrichen. Denn der älteste Sohn war inzwischen heiratsfähig, also erwachsen. Wieder ist es Juda. Er wählt und entscheidet. Er sieht eine Frau, vermutlich recht attraktiv, und er denkt, wär passend. Gute Partie für meinen Ältesten. Nur diese Ehe ist von kurzer Dauer. In Vers 7 heißt es sehr sachlich, dieser Sohn war böse vor dem Herrn, darum ließ ihn der Herr sterben. Und so stirbt der Erstgeborene noch bevor er einen Nachkommen hat. Für damalige Verhältnisse die Katastrophe, denn damit geht diese Familiengeschichte nicht weiter. Und aus dem Grund gab es die sogenannte Schwagerehe. Also der jüngere Bruder musste die Frau des älteren Bruders heiraten und der erste Sohn, der da hervorgeht, würde den Namen des Verstorbenen tragen. Das Ganze diente als soziale Absicherung, eben für diese Witwe. Wer sonst sollte für sie sorgen? Und eben damit die Familiengeschichte weitergehen kann. Juda folgt dieser Praxis. Er gibt Tamar, seinem zweitgeborenen Sohn Onan. Sex mit Tamar war für Onan kein Problem. Er genießt ihren Körper auf egoistische Weise, aber er sorgt dafür, dass sie nicht schwanger wird. Er will keine Nachkommen für seinen Bruder zeugen. Er verweigert Tamar das Wichtigste. Und die Konsequenz? Tamar bleibt weiterhin kinderlos. Gott lässt das nicht ungestraft. Fast identisch heißt es in Vers 10, dem Herrn missfiel, was Onan tat, und er ließ ihn sterben. Und bei alledem, Juda als der Vater ist und bleibt uneinsichtig. Er sieht kein eigenes Versagen. Er übernimmt keine Verantwortung. Er vertagt das Problem auf später. Er verspricht Tamar zwar seinen dritten Sohn, aber da dieser noch zu jung ist, schickt er Tamar nach Hause zurück, in ihre Herkunftsfamilie. Sinngemäß, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? Mir tut diese Tamar leid. Zweimal verheiratet, zweimal verwitwet. Keine Kinder, kein Zuhause, keine Zukunft. Missbraucht und betrogen um das Recht auf Familie. Und abhängig von Juda, dem Schwiegervater. Bettelarm, am Boden zerstört. Ihr alle kennt diese Internetdienste, wo du dir deine Sachen bestellen kannst. Und wenn das bestimmte und bestellte Produkt nicht deinen Wünschen entspricht, was dann? Rücksendeantrag. So ungefähr muss ich Tamar gefühlt haben. Übrig, nicht gewollt, nicht passend. Zurück an wen auch immer. Kennst du solche Tamar-Momente in deinem Leben? Und ich glaube nicht, dass man dazu Frau sein muss. Bist du auch schon mal von deiner Familie oder von Freunden im Stich gelassen worden? Vielleicht sogar von Mitchristen? Wenn Versprechen gebrochen werden, wenn Menschen, auf die wir zählen, einen fallen lassen, enttäuschen, wenn sich Türen schließen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Tamars Geschichte hätte hier enden können. In Resignation, in Bitterkeit, in Hoffnungslosigkeit. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Tamar gibt nicht auf. Im Gegenteil. Sie nimmt die Sache selbst in die Hand. Nach längerer Zeit starb Judas Frau. Als die Trauerzeit vorüber war, gingen Juda und sein Freund, der Adulamiter Hira, zur Schafschur nach Timna. Schafschur war schwere Arbeit auf der einen Seite und gleichzeitig großes Fest, Feiern, Party. Als Tamar mitgeteilt wurde, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg zur Schafschur nach Timna war, zog sie ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier, dann setzte sie sich vor das Tor von Enaim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Denn sie wusste, dass Schela inzwischen erwachsen war, sie ihm jedoch nicht zur Frau gegeben worden war. Juda kam vorüber, bemerkte sie, er hielt sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verschleiert war. Tamar geht den Weg der Selbsthilfe. Letztlich eine Verzweiflungstat. Nur nochmals, was muss Juda für ein Mann gewesen sein, dass seine Schwiegertochter auf so eine Idee kam. Wie war er wohl mit Frauen umgegangen, dass sie denkt, dass sie damit rechnet, dass er nicht an ihr vorbeikommt und sich nicht zurückhalten kann. Und ihr Plan geht auf. Judas sieht sie, seine Lust und Interesse sind geweckt. Er will sie, er spricht sie an und da er kein Geld dabei hat, verspricht er ihr einen Ziegenbock. Aber Tamar ist vorbereitet und klug und sie sagt, gib mir ein Pfand, bis du mir das Ziegenböckchen tatsächlich geschickt hast. Was für ein Pfand willst du haben? Fragt er. Sie antwortet, ich will deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Und Juda gab ihr die Sachen und schlief mit ihr. Damit wir das ein bisschen besser einordnen können, was Siegelring, Schnur und Stab sind. Ich glaube, die allermeisten haben einen Geldbeutel oder eine Kreditkarte, ein Handy und ihren Personalausweis in der Hosentasche. Heute würde sie wahrscheinlich genau diese Dinge fordern. Kreditkarte, Personalausweis und Handy. Drei Monate später. Das ist die einzige exakte Zeitangabe in diesem ganzen Kapitel. 3 Monate später. Und auch wenn ich es noch nicht gesagt habe, aber ihr wisst alle, was passiert. 3 Monate später. Woher bekommt das Juda übermittelt? Wer kann sowas wissen? Wisst ihr es? Wer es weiß? Nur Tamar kann das wissen, dass sie schwanger ist. Und ich denke, sie sorgt ganz bewusst dafür, dass diese Nachricht Juda erfährt. Das muss er wissen. Davon hängt ihre Zukunft ab. Und als Juda es hört, da ist er sehr schnell dabei. Seine Antwort, seine Reaktion, führt sie vor das Dorf, verbrennt sie. Was für eine Heuchelei, was für ein Unrecht. Er, der Witwer, der außerehelichen Sex hatte, fordert, dass sie, die Witwe, die außerehelichen Sex hatte, verbrannt wird. Und wahrscheinlich ist er sogar froh. Denn auf die Art und Weise wird er sie los. Diesen Klotz am Bein entsorgt. Ein für alle Mal. Er merkt aber nicht, wie er sich immer tiefer in Schuld und Sünde verstrickt. Und dann kommt es zur unerwarteten Wende. Auf dem Weg zur Hinrichtung, da lässt Tamar Juda 3 Gegenstände zukommen. Handy, Kreditkarte, Personalausweis. Und sie sagt ihm, von dem Mann, dem dieses Siegel, diese Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem sie gehören. Ich finde das mutig, was Tamar macht. Sie verteidigt sich nicht. Sie rechtfertigt sich nicht. Sie protestiert nicht. Sie akzeptiert das Urteil. Sie stellt Juda nicht bloß. Sie beschämt ihn nicht und doch, sie deckt die Wahrheit auf. Und Juda, Er erkennt die Gegenstände. Er erkennt, dass er der Mann ist, durch den Tamar schwanger wurde. Er erkennt nicht nur seine Schuld, sondern er bekennt sie auch. Er bekennt, sie, die Tamar, ist gerecht. Ich nicht. Diese Aussage meint in keinster Weise, dass das, was Tamar getan hat, in Ordnung ist. So nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Nein, dieses Sprichwort hat nie recht. Der Zweck heiligt nie die Mittel. Und doch wird genau durch Tamar Juda verändert. Dieses Erlebnis markiert den Wendepunkt und es kommt zur Umkehr. Durch Tamar führt Gott Juda so, dass er seine eigene Schuld erkennt. Diese ausländische Frau, anfangs nur hin und her geschoben und missbraucht, eine Frau, die Tabus bricht und unmoralische Dinge tut, die gebraucht Gott als sein Werkzeug, um Juda zur Umkehr zu führen. Ich denke, wir sollten ebenfalls sehr vorsichtig sein, wenn wir uns über das Verhalten und die Schuld anderer Menschen empören. Denn es kann sehr gut sein, dass wir gerade darin von Gott unserer eigenen Schuld überführt werden. Diese Wandlung von Juda, ein Beispiel dafür, wie Gott Leben verändern kann. Durch die Schwangerschaft von Tamar und die Geburt der Zwillinge Peretz und Serach kann die Segenslinie Gottes weitergehen. Und vermutlich habt ihr schon längst entdeckt, wer von den 12 Söhnen der Sohn der Verheißung war. Wenn Gott Geschichte schreibt. Also manches Mal, wenn ich meine Bibel lese, dann frage ich mich schon, lieber Gott, wie kannst du nur? Wenn Gott Geschichte schreibt, ja, und diese Geschichte geht weiter. Peres ist der nächste Sohn der Verheißung. Und ich überspringe jetzt ein paar aus dieser Linie. Entsteht dann irgendwann David und Jahre später Jesus, der Christus. Triumph der Gnade Gottes. Juda ist der Stammvater der Juden. Gott schreibt Heilsgeschichte, aber nicht mit perfekten Menschen, sondern mit Menschen, die ihre Fehler und ihre Schuld und ihr Versagen eingestehen und bekennen. Er schreibt sie mit Menschen, die umkehren und neu anfangen. Juda ist einer davon. Und wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt heute, dann lest nach, wie es weitergeht. Juda stellt das nämlich unter Beweis. Er kehrt zu seinen Brüdern und damit zu seinem Vater und zu dem Gott seiner Väter zurück. Und als dann die Hungersnot kommt und sie nach Ägypten reisen müssen und der alte Papa den jüngsten Sohn nicht hergeben will, da sagt er, Juda, nimm mich. Ich bürge für diesen meinen Halbbruder. Ich kann da nur drüber staunen. Und ich will Gott anbeten. Und ich schließe mit diesem Zitat von Nicola Vollkommer. Vielleicht kennt ihr diese Frau, sie ist immer wieder unterwegs mit Frauenfrühstücks und sie hat ein Buch geschrieben über Tamar, das vor einigen Monaten erschienen ist. Und in diesem Buch findet sich diese Aussage. In Gottes Plänen sind die vermeintlichen Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen oft die eigentlichen Protagonisten. Okay, und falls du das nicht verstehst, was Protagonist bedeutet, ich habe es auch gegoogelt. Die zentrale Gestalt. Tamar. Und sie gehört zum Stammbaum Jesu. Gottes Gnade ist größer als alles menschliche Versagen. Ich möchte beten. Danke, himmlischer Vater, für dieses Vorrecht, dich als unseren Vater zu kennen, zu haben. Und danke, dass du gnädig und barmherzig bist, eben auch bis auf diesen Augenblick. Mir, uns, jedem Einzelnen, der sich dir zuwendet. Und wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, danke. Danke, dass wir jeder Einzelne, der möchte, schmecken und sehen kann, wie freundlich, wie gütig, wie gnädig du uns Menschen bist, um Jesu Christi willen. Und du weißt, was jeden Einzelnen von uns heute und in der kommenden Woche erwartet. Lass uns Menschen sein, die der Familie Gottes gemäß denken, reden, handeln. Lass uns von deinem Geist erfüllt und geleitet sein. Und so geh du mit uns in die jeweiligen Aufgaben, sei es in der Familie, im Beruf, im Freundeskreis. Und lass uns Lichter der Hoffnung in einer so dunkel gewordenen Welt sein, zu deiner Ehre. Amen.